Liebe Gemeinde, ich bin fast sicher, dass viele von euch dieses Gefühl kennen, wenn man irgendwann mal ganz lang unterwegs war, ganz lang im Auto gesessen ist und dann endlich irgendwo ankommt oder eine Pause macht. Kennt ihr das? Also man ist stundenlang gefahren und man kommt endlich irgendwo an. Was macht man da als allererstes? Bitte? Aufs Klo, ja, das ist wichtig, das kann man ja im Auto nicht machen. Man steht auf, man vertritt sich die Füße, vielleicht macht man einen kleinen Spaziergang, man guckt in die Landschaft, geht aufs Klo. Es ist eine richtige Befreiung manchmal, ja, wenn man sowas erlebt hat. Oder wenn man im Flugzeug länger unterwegs ist, da kann man zum Glück unterwegs aufs Klo gehen, aber manchmal muss man auch da sich die Füße vertreten, aufstehen, wenn man so 10 Stunden am gleichen Platz sitzt, das ist ganz schön anstrengend auf Dauer. Ich habe in diesem Sommerurlaub habe ich mal ein paar Busfahrten gemacht, die gingen 15 Stunden oder 16. Das war auch ganz schön anstrengend. Da ist man froh, wenn man irgendwann da ist und endlich sich mal richtig aufrichten kann und wieder gerade steht und so. War ein richtig gutes Gefühl. So ist es, wenn man länger unterwegs ist. Jetzt lese ich kurz, bevor unser Predigtext kommt, von Noah. Und der war in der Arche. Und zwar steht in der Bibel auch, wie lange er in der Arche war. Die war nämlich unterwegs 1 Jahr und 10 Tage. Das ist ganz schön viel. 1 Jahr und 10 Tage ohne Landgang und nicht in einer noblen Kajüte wie auf der Aida, sondern eingepfercht in einem Stall mit vielen Tieren, mit einer Familie noch dabei. 1 Jahr und 10 Tage. Wie fühlt man sich wohl, wenn man dann endlich ankommt? Nach 1 Jahr, 10 Tage Enge, irgendwie sitzt man eng aufeinander. Da wird bestimmt auch die Stimmung nicht immer gut gewesen sein, vermute ich mal. Was macht man als allererstes? Also in der Bibel steht so, dass als die Arche ankommt, darf der Noah gar nicht gleich aussteigen. Er muss nämlich warten, bis das Wasser abgelaufen ist. Er muss warten, bis die Natur sich wieder erholt hat. Und dann darf er raus. Dann wird die Luke geöffnet, er geht raus. Und was macht man dann als allererstes als Noah? Aufs Klo gehe ich vielleicht vorher schon. Vielleicht vertritt er sich die Füße, vielleicht guckt er, was da für ein Land vor ihm liegt. Er hat ja ein Jahr lang nur Wasser gesehen. Gell? Vielleicht erkundet er die Gegend, wo er da eigentlich gelandet ist, in diesem Gebirge. Man könnte Schutt wegräumen. Das sah es bestimmt nicht super aufgeräumt auf. Man läuft rum, man könnte eine Hütte anfangen zu bauen oder Häuser. Man könnte Wege anlegen, man könnte Ställe bauen für die Tiere, dass die auch raus können, dass die nicht abhauen, was auch immer. Es gibt reichlich zu tun. Und was macht Noah als allererstes? Davon erzählt uns unser Predigtext. 1. Mose 8 ist die Geschichte. Und ich lese Ihnen mal vor, was da steht. Da verließen Noah, seine Frau, seine Söhne und deren Frauen das Schiff. Und alle Tiere und Vögel mit ihnen. Dann errichtete Noah dem Herrn einen Altar und brachte darauf je eines von allen reinen Tieren und allen reinen Vögeln als Brandopfer dar. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen, ich will ab jetzt nicht mehr die Erde verfluchen, um der Menschen willen. Denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen, alles, was da lebt, wie ich getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und Gott sprach, ich gebe euch ein Zeichen als Garantie für den ewigen Bund, den ich mit euch und allen Lebewesen schließe. Ich setze meinen Bogen in die Wolken. Er ist das Zeichen meines unumstößlichen Bundes mit der Erde. Jedes Mal, wenn ich Regenwolken über die Erde schicke, wird der Regenbogen in den Wolken zu sehen sein. Dann werde ich an meinen Bund mit euch und mit allem, was lebt, denken. Niemals mehr wird eine Flut alles Leben auf der Erde vernichten. Wenn der Regenbogen in den Wolken steht, werde ich ihn ansehen und mich an den ewigen Bund zu erinnern, den ich mit allen Lebewesen und auf der Erde geschlossen habe. Und Gott sprach zu Noah, ja, dies ist das Zeichen meines Bundes, den ich mit allen Geschöpfen auf der Erde schließe. Ja, liebe Gemeinde, Noah baut am Anfang, als er aussteigen darf, nach dieser langen Zeit nicht ein Haus und auch kein Bett für sich und auch kein Stall für die Tiere. Was soll er auch bauen? Vielleicht weiß er gar nicht, wie lange das halten muss, was er da bauen würde. Gell? Vielleicht kommt dann bald die nächste Sintflut, wenn die Menschen wieder die gleichen Fehler machen wie vorher. Er hätte ja auch anfangen können und sagen können, man muss das verhindern, dass das sowas nie mehr passiert und wir stellen jetzt Verhaltensregeln auf. Ja? Wäre damals ja einfach gewesen, da hätte man gar keine große Volksbewegung gebraucht, um die Natur zu retten. Er hätte bloß seiner Familie beibringen müssen, wie man ordentlich damit umgeht. Macht er aber auch nicht. Bevor Noah sich um alles das kümmert, was da vor ihm liegt, den Lebensraum, in den er gestellt ist, bevor er sich um seine Aufgaben wagt, bevor die Verantwortung angeht, die er hat, baut er als allererstes einen Altar. Er baut Gott einen Altar. Er sucht sich Steine zusammen. Das waren damals ja keine fertig gebauten Altäre wie der hier jetzt, gell? Sondern das waren einfach Steine. Die lagen da rum. Steine. Also er sucht sich Steine zusammen und setzt sich hin und baut einen Altar. Warum baut er eigentlich einen Altar? Er baut einen Ort. Das sind Alpsteine hier. Ich mache mal einen Mini-Altar. Vielleicht so ähnlich. Hätte noch ein paar mehr Steine mitbringen müssen, dann wäre der Altar wahrscheinlich noch ein bisschen größer geworden. Ein Altar, ein Haufen Steine, das macht er als allererstes. Er häuft Steine an, um damit was Besonderes möglich zu machen, nämlich das Dankopfer. Noah macht als allererstes, baut er sich einen Ort, an dem er in Verbindung treten kann mit Gott. Das war nämlich der Altar. Ein Ort, wo man Gott begegnen kann, wo man mit Gott in Kontakt treten kann. Ich stelle mir das so vor, als Noah ausgestiegen ist aus der Arche, schon ein bisschen so, wie wenn Teenies heute aussteigen nach einer langen Busfahrt, irgendwie im Schullandheim oder so, dann holen sie als erstes Handy raus und suchen Netz. Ja, man sucht die Verbindung. Wo hat es hier Verbindung in diesem neuen Ort, wo ich bin? So ähnlich hat es der Noah auch gemacht. Bloß halt nicht mit dem Handy, sondern mit Steinen. Er sucht die Verbindung zu Gott. Das ist das Erste, was er macht. Den Kontakt. Das ist das Wichtigste, was er tun kann, noch bevor er da anfängt, Häuser zu bauen oder die Natur aufzuräumen oder was nicht alles. Straßen anzulegen, Ställe zu bauen, er baut einen Altar. Noah geht ins Gespräch mit Gott. Er will als allererstes Gott seinen Dank sagen. Und das hat man damals halt eben mit einem Dankopfer gemacht. Er kommuniziert mit Gott. Das ist das Erste, was er tut. Zugegeben, das ist eine bisschen seltsame Art der Kommunikation, wie Noah und Gott sich da unterhalten. Die haben sich unterwegs ja eigentlich schon auch mal mit Worten unterhalten, aber in dem Fall passiert diese Kommunikation gar nicht mit Worten, sondern nur mit Zeichen. Das ist heute in der heutigen Zeit ja gar nichts Außergewöhnliches mehr, gell? Man kann sich heutzutage per Handy unterhalten, ohne damit ein Wort zu verwenden, weder zu sagen noch zu schreiben, sondern man schickt einfach Bildle und unterhält sich mit Bildle. Also Jugendliche machen das natürlich laufend. Die schicken Herzle und irgendwelche gelbe Gesichter und alle möglichen andere kleine Bildle. So ähnlich hat Noah sich mit Gott unterhalten, per Zeichen damals. Bloß halt nicht per WhatsApp, sondern per Altar, Geruch und Regenbogen. Das war ein Zeichen, eine Zeichenunterhaltung. Und das ist das Entscheidende, es ist eine Unterhaltung. Noah drückt seinen Dank aus. Und das bewirkt was bei Gott. Ich finde es so spannend in dieser Geschichte, dass da steht, dass Gott diesen lieblichen Geruch riecht. Also das Dankopfer von Noah steigt Gott in die Nase. Ich stelle mir das so vor, wie als ich früher heimgekommen bin, bevor ich an der Haustür war, habe ich schon gerochen, was Mutter drin gekocht hat. Also wenn da so ein Bratenduft oder sowas in die Nase steigt. Vielleicht kennen Sie das auch von sich selber. Wenn man heimkommt und man riecht schon aus der Entfernung, oh, wie gut es da riecht, da freut man sich ja richtig heimzukommen. Da geht es einem richtig gut. Oder so ein Kaffeegeruch, das macht ja was, kann ja was mit einem machen, steigt einem in die Nase. Auf Gott wirkt offensichtlich dieser Geruch von dem Dankopfer von Noah. Allerdings glaube ich, dass Gott jetzt nicht eine Nase hat, dass er sich an dem verbrannten Fleisch freut, das er da verbrannt hat, sondern dass es der Geruch ist der Dankbarkeit. Dass Noah eben als erstes ihm einen Dank schickt. Dieser Geruch, der kommt bei Gott an. Und der bewirkt was. Die Nachricht, die Noah gesendet hat, kommt an. Es bewirkt sogar was sehr Wichtiges. Gott sendet nämlich dem Noah auch eine Nachricht, auch per Zeichen, nämlich den Regenbogen. Das ist auch ein Zeichen. Ein Zeichen für die Gnade Gottes. Ein Zeichen dafür, dass Gott sich vornimmt, dass er sagt, sowas wie du erlebt hast, Noah, diese Sintflut, das soll nie mehr passieren. Ich gehe in Zukunft nicht mehr so mit der Sünde der Welt um. Das verspricht Gott. Und als Zeichen dafür setzt er diesen Regenbogen hin. Ein Zeichen, das sichtbar ist, ganz besonders dann, wenn es dunkel wird. Ganz besonders dann, wenn es anfängt zu regnen. Man kann sich nur denken, wie der Noah reagiert hätte, wenn da Regenwolken aufziehen und auf einmal fängt es wieder an zu regnen. Wenn man eine Sintflut erlebt hat, da kriegt man ja wahrscheinlich Panik, dass es wieder losgeht. Aber dann schickt Gott ihm genau in diesen Momenten den Regenbogen, der ihn daran erinnert, nein, es gibt ein Versprechen der Gnade Gottes. Es gibt das Versprechen, an das sich Gott selber hält, dass so eine Flut nicht nochmal kommt. Das Zeichen des Regenbogens ist Kommunikation. Gott kommuniziert mit Noah und auch mit uns. Ein Zeichen der Gnade. Und interessanterweise setzt Gott dieses Zeichen nicht nur für uns, sondern auch für sich selber. Haben Sie es gemerkt, als ich das gelesen habe? Da sagt Gott nämlich, jedes Mal, wenn ich Regenwolken über die Erde schicke, wird ein Regenbogen in Wolken zu sehen sein. Dann werde ich an meinen Bund mit euch denken. Wenn der Regenbogen in Wolken steht, werde ich ihn ansehen und mich an den ewigen Bund erinnern, den ich mit den Lebewesen auf der Erde geschlossen habe. Ist doch spannend. Der Regenbogen ist gleichzeitig ein Zeichen von Gott, für Gott. Er selber guckt sich dieses Zeichen an und erinnert sich an das Versprechen, das er gegeben hat. Was für ein Gespräch. Das Gespräch gibt ganz neue Möglichkeiten. Ich stelle mir vor, dass der Noah, dadurch, dass er dieses Zeichen hat, ganz anders lebt, als wenn er das nicht gehabt hätte. Wenn du nicht weißt, was auf dich zukommt, dann lebt man unsicher, so wie wir es in dieser Zeit gerade erleben. Die ganze Klimabewegung lebt von der Unsicherheit. Wir wissen nicht, wo es hingeht. Wir wissen nicht, was da gerade ausgelöst wird. Wir wissen nicht, ob es wieder reparabel ist. Das ist eine ganz große Unsicherheit. In so einer Unsicherheit kriegt Noah ein Zeichen, das ihm Ruhe schenkt. Der Regenbogen verknüpft mit dem Versprechen, das ihm sagt, nein, so einen Untergang gibt es nicht mehr. Das ist das Versprechen Gottes. Und ich glaube, dass das auf den Noah wirkt, dass er dann anders die Dinge angeht, die er dann zu tun hat. Ruhiger, zuversichtlicher, mit Gottvertrauen eben. Das verändert was. Das Gespräch mit Gott suchen, das verändert alles, was danach kommt für den Noah. Und jetzt verrate ich euch, warum das mehr ist als eine alte Geschichte mit einem seltsamen Zeichengespräch. Denn wenn wir in der Bibel weiterlesen, dann merken wir, dass diese Geschichte weitergeht. Dann merken wir, dass wir als getaufte Christen eigentlich in einer ganz ähnlichen Situation sind wie Noah in diesem Moment, wo er aus der Arche aussteigt. Wir haben nämlich auch ein Zeichen, das uns Ruhe geben kann. Dass damals Gott gesagt hat, ich mache das nicht so, wie ich es da in der Sintflut gemacht habe, heißt nicht, dass er sagt, ja gut, sündiges Verhalten ist alles in Ordnung oder es ist okay oder es ist ihm egal. Es ist ihm nicht egal. Das sündige Verhalten ist trotzdem da. Aber Gott geht anders damit um. Er hat einen anderen Weg gefunden, mit der Sünde der Welt umzugehen, als die ganze Welt zu vernichten. Und dafür gibt es auch ein Zeichen. Ein neues Zeichen. Das Zeichen ist das Kreuz. Kreuz und Regenbogen sind im Grunde zwei ganz ähnliche Zeichen. Das Kreuz, an dem Jesus stirbt, ist so wie der Regenbogen ein Zeichen der Gnade Gottes, des Gnadenversprechen Gottes. Jeder, der das Kreuz sieht, darf wissen, dass Gott gnädig ist. Jeder, der den Regenbogen sieht, darf wissen, dass so eine Sintflut nicht mehr passiert, das aus der Gnade Gottes. Beide zeigen im Grunde die Gnade Gottes auf. Und beide zeigen, vor allem das Kreuz zeigt, dass Gott mit der Sünde umgeht, aber nicht so, dass die ganze Welt dabei vernichtet werden muss. Er hat einen anderen Weg gefunden, am Kreuz von Golgatha. Da hat er die Sünde ersäuft. Da hat er die Sünde beendet, die Macht der Sünde. Deshalb ist es für uns als Getaufte so ein wichtiges Zeichen, dieses Kreuzzeichen, weil es uns genau die Ruhe geben kann, die Noah durch den Regenbogen gekriegt hat. Man könnte fast sagen, Jesus' Sterben am Kreuz damals war wie so eine Art Sintflut 2.0. Es ist Gottes zweite, aber diesmal ganz andere Aktion gegen die Sünde, mit der Sünde der Welt umzugehen. Gegen das, was uns von Gott trennt, was uns von ihm entfernt, dass wir ihn vergessen haben. Dagegen ist Gott nochmal vorgegangen, aber anders als beim ersten Mal. Und jetzt wird das Ganze persönlich für dich und für mich. Denn in der Taufe, dadurch, dass wir getauft sind, sagt Paulus, sind wir mit Christus gestorben und werden mit ihm leben. Durch die Taufe wird das Ganze eine persönliche Geschichte für uns. Durch die Taufe kriegt es eine Bedeutung für das Leben von jedem Einzelnen von uns. Wenn wir auf den Namen Jesu getauft werden, dann wird alles Sündhafte an uns mit Christus in seinen Tod versenkt. Das ist erledigt. Wie nach der Sintflut. Aber wir selber, wir werden hindurch gerettet, so wie Noah mit seiner Arche. aus der Taufe auftauchen zu einem neuen Leben. Das ist so, wie Noah in diesem neuen Leben gelandet ist nach der Sintflut, das da vor ihm gelegen ist. Viele Aufgaben, viel Land, viel Neues, was da aufblüht. So ist für uns nach der Taufe auch. Da liegt viel vor uns. Viel, was wir gestalten können, was wir gestalten müssen. Auch viel Aufgabe, viel Verantwortung. Aber wir dürfen es tun mit dem Zeichen, das uns die Ruhe dazu gibt. Dem Zeichen der Gnade. Wenn der Noah aussteigt und sich fragt, was ich als erstes tun soll, dann können wir vielleicht davon lernen, was wir als Getaufte als erstes tun sollen. Noah hat als erstes den Altar gebaut, den Kontakt zu Gott gesucht. Und ich glaube, das ist das, dass wir als Getaufte das auch tun. Wir sind genauso Gerettete, durch die Sünde Gerettete, wie der Noah es war. Wir sind genauso Befreite, aus der Enge Befreite, wie es der Noah war. Wir sind genauso die, vor denen ein großes Leben liegt, das wir gestalten dürfen. Aber was machen wir als allererstes? Machen wir es doch wieder Noah. Suchen wir das Gespräch mit Gott. Bringen wir ihm unseren Dank dafür. Ich glaube, das ist als Getaufte unsere erste Aufgabe. Gott danken, mit ihm kommunizieren. Wie macht man das? Baut sich jetzt jeder heute Mittag selber einen Altar in seinem Garten hinten? Können Sie machen. Wenn Sie Steine im Garten haben, können Sie gerne einen Altar aufbauen. Ich glaube aber gar nicht, dass man es braucht. Wir haben ja schon einen Altar, gell? Da kann man jede Woche kommen in den Gottesdienst an den Altar Gottes. Das ist im Grunde nichts anderes. Wir sind hier am Altar Gottes, um mit Gott in Kontakt zu sein, auf ihn zu hören, ihm zu sagen, was uns auf der Seele liegt, unseren Dank zu bringen, ihn zu loben. Deshalb feiern wir Gottesdienst. Das heißt Kommunikation mit Gott als Getaufte. So kann man es tun. Man kann es aber sicher auch wirklich in den Alltag holen. Ich habe mir das selber zum Beispiel mal so einen Ort gemacht in meiner Wohnung. Da liegen ein paar Bücher, da liegt eine Bibel, da liegen ein paar Zettel, für wen man beten möchte und so weiter. Ist wie so ein kleiner Altar, sieht nicht so hübsch aus. Ist eigentlich nur so ein Holzhocker von Ikea. Nichts wirklich Spannendes. Aber es ist für mich der Ort, wo ich sage, wenn ich da hinsitze, dann gehe ich mit Gott ins Gespräch. Vielleicht haben Sie einen ganz ähnlichen Ort, wo Sie hingehen. Entweder bei Ihnen daheim oder auch irgendwo in der Umgebung, wo Sie sagen, wenn ich dort bin, dann kann ich mit Gott sprechen. Da bin ich mit Gott in Kontakt, in Begegnung. Ein Ort, wie es damals der Altar für Noah war. Ein Home-Altar. Vielleicht ist das eine Idee für Sie. Egal, wie Sie es machen, ich finde wichtig, dass wir das von Noah mitlernen. Lasst uns das nicht vergessen, mit Gott in Kontakt zu sein in unserem Alltag. Denn das passiert so schnell. Und es hätte dem Noah auch so schnell passieren können, bei allem, was da zu tun ist. Aber er hat ganz bewusst gesagt, nein, zuerst spreche ich mit Gott. Ich glaube, dass es in unseren heutigen Fragen eben auch ganz schnell passieren kann. Wir haben eine Schöpfung, um die wir uns kümmern müssen. Wir haben eine Verantwortung für diese Welt, ganz sicher. Wir haben vielleicht auch manches falsch gemacht. Wir sehen da Probleme auf uns zukommen. Aber bitte vergessen wir doch bei der ganzen Sache Gott nicht und sein Versprechen und seine Gnade. Ich frage mich das zurzeit manchmal, dass wir auch von der evangelischen Kirche, wir machen das stark unter dem Label Bewahrung der Schöpfung. Aber dann bitte vergessen wir doch den Schöpfer nicht. Sonst wäre es nur eine halbe Sache. Denn genau das verändert uns. Wenn wir im Gespräch sind mit Gott, wenn wir auf die Zeichen sehen, die er uns geschickt hat, dann gibt uns das eine Ruhe, dann bewahrt uns das davon, panisch zu werden. Dann leben wir mit seiner Zusage und da lebt man gelassener. Wir dürfen wissen, dass wir aus der Gnade Gottes leben, an jedem Tag. Das ist, was uns als Getaufte und als Gerettete ausmacht. Und noch ein letztes, ich glaube, dass wir noch was machen können, nämlich, dass wir es weitergeben an andere. Ihr seid Eltern, ihr seid Paten, ihr habt jetzt ganz offiziell die Verantwortung, gell, dass ihr das weitergibt, dass man das den Täuflingen beibringt, was es heißt, als Getaufte zu leben. Sie haben vielleicht auch Patenkinder oder eigene Kinder oder Enkel. Da haben Sie auch eine Aufgabe, gell, dass man denen weitergibt. Was heißt es, als Getaufte zu leben? Und ich glaube, das gibt es generell für uns. Ich stelle mir vor, der Noah steht da, Noah baut seinen Altar und seine Söhne Sem, Ham und Japhet, die stehen dabei und gucken zu und fragen sich vielleicht, warum macht er jetzt das als erstes? Und haben sie schon was gelernt. An ihrem Vater gesehen, dem ist wichtig, Gott seinen Dank zu sagen. Vielleicht können wir auch vom Noah uns was als Eltern, als Paten, uns eine Scheibe abschneiden, uns was mitnehmen. Anderen vorleben, was uns im Glauben wichtig ist. Auch so lebt man als Getaufter, als Geretteter. Und das heißt nicht, dass man dann keine Fehler mehr macht. Der Noah selber ist das beste Beispiel. Er fängt nämlich an, Wein anzubauen. Das wird ihm zum Verhängnis. Sein Sohn Sem, das kann man noch im selben Kapitel lesen, in 1. Mose 9, der macht sofort danach, benimmt er sich unmöglich und ganz schändlich. Und wahrscheinlich wird es uns auch so gehen, dass wir Fehler machen. Auch als Getaufte. Und dennoch haben wir dieses Kreuz und den Regenbogen, die uns zeigen, ja, die Gnade Gottes gilt. Gerade dann, wenn wir Fehler machen, gerade dann, wenn es dunkel wird im Leben, dann gilt es. Und dann schauen wir da drauf und dann leben wir da draus. Aus der Taufe aufgetaucht sein, ist so wie durch die Sintflut gerettet zu sein. Und jetzt dürfen wir das Land bespielen, das da vor uns liegt. Amen.